Wissenschaft im Brennpunkt.
Die Lagerstätte Sotkamo im Norden Finnlands. Meterhohe Halden aus schwarzem Gestein ragen in die karge Landschaft. Kilometerweit erstrecken sie sich über das schneebedeckte Gelände. Kalt und leblos erscheint das Erz, das unter der weißen Haube hervorlugt. Doch der Schein trügt. Für das menschliche Auge unsichtbar tummeln sich Billionen winziger Lebewesen im Inneren der Halde. Unsichtbare Kumpel. Bakterien im Bergbau. Von Christine Westerhaus.
Nobody else has a nickel bio-leaching mine.
Niemand sonst auf der Welt hat eine Mine, in der Nickel von Bakterien aus dem Erz gelaugt wird. Talvivaara war die erste.
Maria Riekula Vanhanen ist ein Kunststück gelungen. Obwohl das Erz in der Gegend nur einen vergleichsweise geringen Metallgehalt hat, liefert die Mine inzwischen mehr als 10.000 Tonnen Nickel und Zink pro Jahr. Die Biotechnologin arbeitet für das finnische Bergbauunternehmen Talvivaara. Sie hat Schwefelbakterien und sogenannte Archaeen, also Urbakterien, dazu gebracht, Nickel, Zink und andere Metalle aus dem Gestein zu lösen.
Wir nutzen die Bakterien, die normalerweise in dem Gestein vorkommen. Es sind Mikroorganismen, die dort schon seit Millionen von Jahren leben.
Seit Millionen von Jahren gewinnen diese Bakterien ihre Energie aus Gestein. Dabei bringen sie die an das Erz gebundenen Metalle in eine leichter lösliche Form. Ein natürlicher Vorgang, der deshalb als vergleichsweise umweltfreundlich gilt. Er erzeugt keine giftigen Schwefelgasemissionen und auch keine Treibhausgase. Gleichzeitig verschlingt die Biolaugung weniger Energie, weil die Metalle nicht durch chemische Verfahren gelöst und in Hochöfen eingeschmolzen werden müssen. Wer Mikroben für sich arbeiten lassen will, braucht allerdings viel Geduld.
Bioleaching happens quite slowly. If you leach in a heap, for example in Talvivaara.
In Talvivaara holen wir die Metalle in zwei Schritten heraus. Die erste Laugung dauert 1,5 Jahre und löst etwa 80% des Nickels und Zinks aus dem Erz. Dann tragen wir die ursprüngliche Halde Schicht für Schicht ab und bauen eine neue Halde daraus. Hier lassen wir die Bakterien noch einmal etwa 3 Jahre lang arbeiten, um das restliche Nickel und Zink zu gewinnen. Dabei werden auch Kupfer und Kobalt freigesetzt. Bis wir alles aus dem Erz herausgeholt haben, vergehen also Jahre.
Das Gelände der Sotkamo-Lagerstätte. Bagger verladen tonnenweise Gestein, das nicht einmal 0,5% verwertbare Metalle enthält. Ein offener Tagebau, das Erz wird oberirdisch gewonnen. In mehreren Arbeitsschritten wird es zu kleinen schwarzen Steinchen zermahlen. Am Ende ist dieses Granulat nur noch 4 mm groß und damit für Mikroorganismen besonders gut verdaulich. Nur Mitarbeiter dürfen das Gelände zu Fuß betreten. Besucher müssen in einen Bus umsteigen.
And that way. And you can see we have a lot of those conveyor belts. You can see material moving on the belt.
Von dort aus zeigt eine Talvivaara-Mitarbeiterin die scheinbar endlosen Förderbänder, die das Granulat zu ihrem Bestimmungsort bringen. Eine schwarz schimmernde Halde, 8 Meter hoch. Über mehrere Kilometer erstreckt sie sich über das Gelände. Weiße Schläuche durchziehen die oberste Schicht. Über diese Kanäle gelangen die Bakterien zu ihrem Arbeitsplatz. Vermischt mit verdünnter Schwefelsäure werden sie über das Erz verteilt.
But you can probably see those irrigation lines, so we have a lot of those small tubes on top of the heap to supply the water or the PLS solution.
Unter der Halde liegt ein Auffangbecken, in der sich die metallhaltige Lauge zusammen mit der Bakteriensuspension sammelt. Die Mikrobenbrühe wird recycelt und über die Schläuche wieder auf dem Gestein verteilt. Die metallhaltige Lauge zu einer Anlage weitergeleitet, in der die gelösten Rohstoffe mit einem elektrischen Verfahren getrennt werden. "2008 ging die Mine in Sotkamo in Betrieb. 24 Millionen Tonnen Erz werden dort jährlich abgebaut. Daraus gewinnt der Betreiber mindestens 10.000 Tonnen Nickel pro Jahr. Bei voller Produktion könnten es bald 50.000 Tonnen werden. Damit würde Talvivaara etwa 3% des weltweit produzierten Nickels liefern. Gleichzeitig wirft die Biolaugung bis zu 90.000 Tonnen Zink pro Jahr ab. Riekkola Vanhanen musste viel Zeit investieren, bis sie die Bakterien auf diesen Großeinsatz vorbereitet hatte.
Das Verfahren ist nicht so einfach, wie es klingt. Man muss eine Menge wissen.
Jahrelang testete die Forscherin die Biolaugung in einer Pilotanlage. Dafür hat sie das Erz in unterschiedliche Korngrößen zermahlen und untersucht, wie die Bakterien es am besten verwerten.
It's a biological process. Which contains quite a lot of chemistry. They say that nowadays,
es ist ein biotechnologischer Prozess mit jeder Menge Chemie. Wir haben inzwischen verstanden, dass die Bakterien sowohl die nötigen Reagenzien produzieren, als auch selbst einen Raum dafür schaffen.
Leaching reactions occur in extracellular layers, which are
Um die Bakterien herum bildet sich eine sogenannte extrazelluläre Matrix. Und hier läuft die Oxidation ab. Die chemischen Reaktionen brauchen also die Anwesenheit der Bakterien.
Obwohl die Forscher inzwischen recht gut darüber Bescheid wissen, was bei der Biolaugung vor sich geht, gelingt es nicht immer, die Bakterien im Bergbau einzusetzen. Talvivaara ist bisher die einzige Firma in Nordeuropa, die Mikroben für sich arbeiten lässt.
Natürlich sind viele Leute sehr an unserer Methode interessiert. Viele kommen und schauen sich unsere Mine an und wollen wissen, wie wir das Metall mit Bakterien aus dem Erz holen. In Australien gab es eine Versuchsanlage. Aber die Betreiber haben es nicht geschafft, die Biolaugung in großem Maßstab aufzuziehen. Sagen wir es mal so, Talvivaara hat einen Weg gefunden und die anderen haben eben keinen Weg gefunden.
Ein kleines Geheimnis hat die erfahrene Bakterienzüchterin aber doch. Sie behandelt ihre Schützlinge wie Haustiere, verrät sie.
Wir sind sehr nett zu den Bakterien und sprechen mit ihnen.
Neu ist die Idee des Biobergbaus nicht. Seit vielen Jahren wird in Chile und Südafrika Kupfer mit Hilfe von Bakterien aus dem Erz gelöst. Und bereits in prähistorischer Zeit haben die mikroskopisch kleinen Bergarbeiter den Menschen dabei geholfen, Metalle zu gewinnen, erzählt Mark Dobson. An der Linnaeus-Universität im schwedischen Kalmar untersucht der Mikrobiologe, wie gut sich skandinavische Bakterien im Biobergbau einsetzen lassen.
In Rio Tinto in Spain.
Schon vor mehr als 1000 Jahren haben die Menschen Metalle aus dem spanischen Fluss Rio Tinto geholt, durch Biolaugung. Sie wussten nicht, dass sie Bakterien dafür nutzten, doch genau das taten sie. Die Biolaugung wird also schon seit vielen tausend Jahren genutzt. Doch wir haben erst in den letzten 30, 40 Jahren verstanden, was dabei passiert und das Verfahren optimiert.
Erst 1947 entdeckten Forscher, dass Bakterien für die Biolaugung verantwortlich sind. In den 1970er Jahren, während der Ölkrise, loteten Wissenschaftler erstmals aus, ob sich das Verfahren auch für den europäischen Markt eignet. Doch dann brach der Rohstoffmarkt ein. Niedrige Metallpreise und hohe Lohnkosten machten den Bergbau unrentabel. Rohstoffe wurden aus Billiglohnländern importiert, viele Minen geschlossen, auch in Schweden. Der aus Finnland stammende Geologe Kai Lax bekam diese schlechte Stimmung während seines Studiums zu spüren.
Ich wurde ermahnt, dass ich auf keinen Fall eine Richtung einschlagen soll, die irgendetwas mit dem Bergbau zu tun hat. In ein paar Jahren werde diese Industrie in Nordeuropa ausgestorben sein, hieß es. Es werde höchstens noch eine einzige Grube in Finnland und Schweden zusammengeben. Das war natürlich total falsch. Doch es spiegelt die Stimmung wider, die damals herrschte.
Heute leitet Lax die Abteilung für Mineralressourcen der schwedischen Bergbaubehörde SGU und ist ein vielgefragter Experte. Denn Schweden ist für Investoren wieder interessant geworden. 2012 erteilte die SGU mehr als 1000 Erkundungsgenehmigungen an 100 Unternehmen, darunter auch viele ausländische Firmen.
Alles fing damit an, dass die Metallpreise stiegen. Aus europäischer Sicht haben wir auch definitiv ein Problem. Unsere Rohstoffversorgung ist unsicher. Wir produzieren in Europa etwa 3-4% der weltweiten Metallrohstoffe. Wir verbrauchen aber 23-24%, sind also extrem vom Import abhängig.
Doch nicht alle Schweden freuen sich über die neuen Arbeitsplätze, die der Bergbauboom verspricht. Der Widerstand regt sich vor allem im Norden des Landes, wo es auch die meisten Rohstoffvorkommen gibt. Vor allem Eisen, Kupfer, Zink, Blei und Gold. Zwar ist der Norden Schwedens nur recht dünn besiedelt, doch das indigene Volk der Samen betreibt hier seine Rentierzucht.
Sonst kann man nicht vergessen, dass auch hier gibt es andere Interessen, Rennäringen.
Man darf nicht vergessen, dass es dort auch andere Interessen gibt. Die Rentierzucht nimmt große Flächen in Anspruch. Daneben gibt es den Tourismus. Über diese unterschiedlichen Ansprüche gibt es Diskussionen.
Of course, if you find an ore body and start to mine it, you are of course very lucky if you find one.
Wenn man eine Lagerstätte findet, in der das Erz einen hohen Metallgehalt hat, zum Beispiel 5%, hat man großes Glück. Dann bekommt man das Geld, das man in eine Mine investiert, schnell zurück. Doch von diesen Lagerstätten gibt es nur sehr wenige in der Welt.
Das Gelände der finnischen Mine Talvivaara in Sotkamo erstreckt sich über mehr als 60 Quadratkilometer. Solche freien Flächen gibt es auch in Schweden, vor allem in Nordschweden. Doch viele der dort vorhandenen Rohstoffvorkommen sind bisher nicht erschlossen. Oftmals haben sie nur einen sehr geringen Metallgehalt. Hier sieht auch der Forscher Mark Dobson eine echte Chance für die mikroskopisch kleinen Kumpel.
It's possible in the future that mines that today have, for instance, too low grade of metal.
Es ist möglich, dass das Biomining vor allem bei Erzen mit einem geringen Metallgehalt einen Fuß in die Tür bekommt. Oder bei Rohstoffvorkommen, die mit traditionellen Methoden kaum zu erschließen sind.
In seinem Labor an der Linnaeus-Universität im schwedischen Kalmar bereitet Dobson Bakterien auf ihren Einsatz im schwedischen Bergbau vor. Seine Versuchstiere sammelt der Forscher dort, wo das passende Klima herrscht, in alten Bergwerken im Norden Skandinaviens. Im Institutskeller hat Dobson es den Mikroben gemütlich gemacht. Bei 8 Grad Celsius können sie das tun, was sie am besten können: metallhaltige Lösungen verdauen. Allzu lange möchte man ihnen dabei nicht Gesellschaft leisten. Der Raum ist nur wenige Quadratmeter groß und mit kaltem Neonlicht beleuchtet.
Okay, so on this side. It's not our main lab, but it is.
Hier machen wir unsere Kälteexperimente.
Our low temperature work.
Dobson betritt die Kältekammer und stößt mit seinem Kopf fast an die niedrige Decke. Ringsum stehen schmucklose Metallregale an der Wand. Darauf kompliziert aussehende Apparaturen, in denen es leise vor sich hin blubbert. Lange, durchsichtige Plastikschläuche führen zu Glaskolben, in denen eine trübe, erdfarbene Flüssigkeit rotiert. Dobson deutet auf eine der Apparaturen, die an der Stirnseite des Raumes aufgebaut ist.
Here we have a project with the mining company Boliden. They are interested in removing both.
Bei diesem Experiment arbeiten wir mit der schwedischen Bergbaufirma Boliden zusammen. Boliden sucht nach Möglichkeiten, seine Abwässer aus der Metallgewinnung mit Hilfe von Bakterien zu reinigen, vor allem von Schwefelverbindungen und Nitrat. Nitrat ist in den im Bergbau verwendeten Sprengstoffen enthalten und es führt zu Überdüngung in der Umwelt.
Die Mikroorganismen sollen die anorganischen Schwefelverbindungen, die in den Abwässern enthalten sind, in harmlose Verbindungen verwandeln. Dass es Bakterien gibt, die so etwas können, ist bekannt. Doch diese Stämme arbeiten nur bei Raumtemperatur und eignet sich nicht für den Einsatz in nördlichen Gefilden. Über einen langen Schlauch leitet Dobson eine gelbliche Flüssigkeit in die Flasche, in der sich die Bakterien befinden. In der Lösung schwimmen kleine Plastikteile, auf denen sich die Mikroben ansiedeln können.
Right there we have a pump pumping the media in, so it's a continuous process. The idea is
hier haben wir eine Pumpe, mit der wir die Lösung hineinpumpen. Die Mikroben sitzen auf einem festen Medium, damit sie nicht ausgewaschen werden. Die Idee ist, ein Kreislaufsystem zu schaffen. Das Abwasser wird in einer Art Lagune gesammelt und dort mit Bakterien in Kontakt gebracht. Später kann es, gereinigt, wieder in die Umwelt geleitet werden.
Noch in diesem Jahr will Dobson ein Reinigungsteam in einer Pilotanlage in Nordschweden testen. Ganz ähnliche Organismen könnten aber auch dazu genutzt werden, in einer Mine Metalle aus dem Erz zu lösen. Viele der Mikroorganismen, die Dobson für seine Zwecke einsetzt, sind schon länger bekannt. Doch die Stämme, die er im Norden Schwedens einsammelt, sind an kältere Temperaturen angepasst. Insgesamt kennen Forscher heute an die 50 Mikrobenstämme, die sulfidische, also schwefelhaltige Erze laugen können. Dabei spielt es keine Rolle, um welches Metall es geht. Die gleichen Bakterien können unterschiedliche Rohstoffe laugen.
Talvivaara hat gezeigt, dass dieses Verfahren möglich ist, dass es ökonomisch ist und dass es funktioniert. Andere Betreiber werden es nicht eins zu eins kopieren können, weil jedes Mineral seine ganz spezifischen Eigenschaften hat. Aber die finnische Mine ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, was gemacht werden kann.
Wirtschaftlich ist Talvivaara ein Erfolg, doch auch das Biomining birgt Risiken. Schon 2008 kam es in der finnischen Lagerstätte zu Zwischenfällen. Im November 2012 trat nach starken Regenfällen Schwermetall und uranhaltiger Klärschlamm aus einem Klärbecken aus. In einem Gebiet von mehr als 100 Quadratkilometern wurden Gewässer und Böden verseucht. Auch im April dieses Jahres gab es ein Leck in dem Klärbecken. 200.000 Kubikmeter Abwasser traten aus. Die Widerstandsorganisation Stop Talvivaara fordert deshalb, dass die Mine sofort geschlossen wird. Immer wieder rufen deren Mitglieder zu Protesten gegen das Projekt auf.
Talvivaara mine hasn't been able to control the water flows.
Talvivaara hat es nicht geschafft, die Probleme mit der Abwasserreinigung in den Griff zu bekommen. Die Auffangbecken sind schlecht konstruiert. Wichtige Sicherheitsvorkehrungen wurden vernachlässigt. Wir fordern deshalb, dass ein Expertenteam die Mine schließt.
Juha Aromaa von der finnischen Dependance der Umweltorganisation Greenpeace. Einmal in Gang gesetzt, lässt sich die Biolaugung nicht von heute auf morgen stoppen. Zudem ließen sich die Wasserströme nur schlecht kontrollieren, sagt Aromaa. Das Verfahren sei deshalb ungeeignet für nördliche Gebiete, in denen es viel regnet.
Before any other mine with bioleaching, this climate in the Nordic country, there would.
Bevor andere Betreiber das Verfahren in diesem Klima einsetzen, brauchen wir deutlich mehr Expertenwissen darüber, wie man es unter Kontrolle bringen kann. Nicht einmal Fachleute wissen, wie schnell man die Biolaugung stoppen kann. Manche sprechen von 30 Jahren. Das ist ein echtes Problem, das wir in den Griff bekommen müssen.
Ursprünglich wollte der Betreiber Talvivaara noch in diesem Frühjahr damit beginnen, auch das in dem Erz enthaltene Uran zu nutzen. 350 Tonnen pro Jahr sollten produziert werden. Damit wäre Talvivaara der größte Uranproduzent Europas. Gegner werfen dem Unternehmen vor, der Öffentlichkeit bewusst verschwiegen zu haben, dass bei der Biolaugung auch Uran aus dem Erz gezogen wird. Auf einer Kundgebung im Jahr 2009 konfrontieren Umweltaktivisten die Betreiber der Mine mit diesem Vorwurf. Kein Kommentar, lautet die Antwort aus dem Vorstand von Talvivaara. Die finnischen Behörden haben die Uranproduktion in Sotkamo vorerst gestoppt. Es wird nun weiterhin als Gips ausgefällt und gelagert.
The plant has been built
Die Uranfabrik ist gebaut. Wir haben alle Genehmigungen, nur noch nicht von der Umweltbehörde. Das Uran wird von den Bakterien sowieso aus dem Erz gelaugt und ist schon da. Ist es besser, es dort für immer zu lassen? Oder ist es besser, es aus dem Prozess herauszunehmen? Das ist die interessante Frage. Wir hatten so viele Diskussionen darüber mit so vielen Menschen. Es ist ziemlich merkwürdig, wie die Leute denken.
Wie bei klassischen Bergbauverfahren sind vor allem die Abwässer bei der Biolaugung ein Problem. Die Probleme in der finnischen Mine traten nach einem nassen Sommer auf, erklärte der Betreiber. Doch die sind in Nordeuropa keine Seltenheit, entgegnen die Kritiker. Weil die Biolaugung in einer wässrigen Umgebung abläuft, ist es wichtig, die Wege des Wassers zu jeder Zeit steuern zu können. Auch Mark Dobson ist sich dieses Problems bewusst.
Ich denke, dass solche Anlagen sehr sorgfältig geplant werden müssen. Es ist offensichtlich, wie wichtig es ist, die Klärbecken so zu bauen, dass man so etwas kontrollieren kann.
Dobson geht trotz der negativen Schlagzeilen davon aus, dass der Bakterienbergbau im Norden seine Chance bekommen wird. Doch die Unternehmen werden das Verfahren seiner Meinung nach eher in Minen einsetzen, die neu errichtet werden.
It takes time to develop, but it's also a case of it's much easier to implement.
Es braucht Zeit, diese Technik zu entwickeln. Wenn ein Unternehmen schon Geld in eine andere Methode investiert hat, wird es sich für sie nicht lohnen, auf das Biomining umzusatteln. Ich denke deshalb, dass dieses Verfahren eher dort eingesetzt wird, wo die Dinge etwas komplizierter sind, wo das Erz zum Beispiel Metalle oder Chemikalien enthält, die giftig sind. Dort sind die Bakterien eine gute Alternative zu traditionellen Verfahren.
Derweil geht die Suche nach besonders hart gesottenen Bakterien in Dobsons Labor weiter. Ein paar Dutzend durchsichtige Fläschchen reihen sich dort auf einer Laborbank nebeneinander. Darauf kleben gelbe, rote oder blaue Etiketten mit einer chemischen Formel. Diese Aufkleber kennzeichnen, in welcher Lösung die Bakterien schwimmen. Es sind Sedimentproben, die Dobson bei seinen Streifzügen durch schwedische Bergwerke gesammelt hat. Die Bakteriengemeinschaften darin warten darauf, ihr Können in einem ganz besonderen Experiment unter Beweis stellen zu dürfen. Sie sollen Strom erzeugen. Aus Grubenwasser. Damit möchte Dobson gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Bakterien sollen das Abwasser reinigen, die Metalle darin in eine verwertbare Form bringen und dabei sogar noch Energie produzieren. Eine Bakterienbatterie also. Die trübe Flüssigkeit in dem kleinen Fläschchen, das Dobson gerade in der Hand hält, sieht allerdings nicht so aus, als könne sie das alles leisten.
Hier haben wir all die Fläschchen, mit denen wir unsere Vorversuche machen. Wir hoffen, dass die Mikroorganismen darin wachsen, damit wir sie in unsere Biobatterie einsetzen können. Dann sehen wir, ob sie eine Spannung erzeugen können.
Genau das testen Dobson und sein Team in einer kompliziert aussehenden Apparatur. Das Prinzip ist lange bekannt. Gesucht werden jetzt Mikroben, die auch bei kühlen Temperaturen und hohen Metallgehalten noch mitspielen. Über lange Schläuche leiten sie eine metallhaltige Flüssigkeit in einen Plexiglaskasten. Dieser Kasten hat zwei Kammern, die durch eine Membran voneinander getrennt sind. Diese Kammern entsprechen den entgegengesetzten Polen einer Batterie. Auf der einen Seite befindet sich die metallhaltige Lösung, auf der anderen Seite die Bakterien.
So it works by microorganisms sit on the anode, which is a negative side of a biobattery.
Die Mikroorganismen sitzen auf der Anode, also auf einem Pol der Batterie. Dies ist also die biologische Seite. Die Bakterien produzieren dort einen Biofilm. Und auf der anderen Seite der Batterie, der Kathode, lagern sich die Metalle aus der Lösung an. Dort können wir sie also aus der Lösung extrahieren.
Das Verfahren ist umweltschonend, weil die in dem Abwasser enthaltenen Metallionen nicht durch Chemikalien ausgefällt und entsorgt werden müssen. Dass es tatsächlich funktioniert, haben Dobsons Forscherkollegen bereits bewiesen. Ihnen ist es gelungen, Kupferoxid mit Hilfe von Bakterien in Kupfer zu verwandeln und dabei Strom zu erzeugen. Doch bisher läuft die Biobatterie nur in kleinem Maßstab. Den Praxistest müssen Dobsons Stromlieferanten noch bestehen. Und weil es lebende Organismen sind, muss er seine Schützlinge besonders schonend auf ihren Einsatz vorbereiten.
Sie sind nicht wie ein Computer, bei dem man bei einem bestimmten Input immer den gleichen Output bekommt. Mikroorganismen haben zwar keine Gefühle, aber an einem Tag machen sie dies und am nächsten irgendetwas anderes. Man muss nach ihnen schauen, sich um sie kümmern, sie pflegen und ihnen das geben, was sie brauchen. Deswegen schauen wir nach ihnen unter dem Mikroskop, um sicherzugehen, dass sie da sind, dass sie wachsen. Und um hoffentlich auch zu sehen, dass sie glücklich sind.
Ein paar Jahre wird es noch dauern, bis die mikroskopisch kleinen Helfer ihr Können auch im schwedischen Freiland unter Beweis stellen dürfen. Mark Dobson glaubt aber fest an das Potenzial seiner Schützlinge.
Ich denke, Schweden ist ein umweltbewusstes Land und deshalb daran interessiert, den Bergbau so sauber und umweltfreundlich wie möglich zu betreiben. Als Mikrobiologe, der mit solchen Verfahren arbeitet, hoffe ich natürlich, dass viele Unternehmen sie in Zukunft einsetzen werden.
Auch Kai Lax geht davon aus, dass der Bergbauboom in Schweden anhalten wird. Und die mikroskopisch kleinen Helfer können dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Würden sie mit der nötigen Vorsicht eingesetzt, könnten sie langfristig das Image der Branche verbessern, meint Lax.
Ich denke, dass wir in Zukunft deutlich mehr Gruben in Schweden haben werden als heute. Dabei hoffe ich, dass Schweden vermehrt auf umweltfreundliche Technologien setzen wird. Heutzutage haben wir immer noch ein Imageproblem. Der Bergbau wird als etwas Schmutziges, Gefährliches und Unheimliches angesehen. Ich hoffe, dass sich dieses Bild gerade rückt, denn es ist eine technologisch hochentwickelte und spannende Branche.
Sie hörten Unsichtbare Kumpel. Bakterien im Bergbau von Christine Westerhaus. Es sprachen Viola Sauer, Markus Hoffmann und Romanus Fuhrmann. Produktion Klaus-Michael Klinksporn. Redaktion Christiane Knoll.